Ich möchte mit einer Fabel beginnen von Aesop, dem griechischen Fabeldichter der Antike. Die Fabel vom Frosch, der Ratte und dem Habicht. Ein Frosch stritt mit einer Ratte um einen Sumpf. Der Frosch behauptete, dieser Sumpf gehört mir. Schon meine Vorfahren haben hier immer gelebt, schon ihnen hat dieser Sumpf gehört. Er gehört mir, du hast hier keinen Platz. Die Ratte hingegen behauptete, dieser Sumpf gehört mir. Schon meine Vorfahren haben hier gelebt, der hat ihnen schon immer gehört. Du hast hier keinen Platz, verschwinde aus diesem Sumpf. So gerieten sie in einem Streit hart aneinander. Wie viel besser hätten sie getan, wenn sie einen Vergleich gesucht hätten. Denn in der Hitze des Streites hatten sie nicht auf den Habicht geachtet, welcher in der Ferne lauerte und nun über die Kämpfer herfiel und beide zerriss. Die Moral von dieser Fabel: Wenn sich zwei Schwache zanken und streiten, so endet oft ein dritter, mächtigerer, zu seinem Vorteil diesen Streit. Wir wollen heute auch über einen Streit, über einen Konflikt nachdenken. Zwei Gottesmänner kommen in einen Konflikt miteinander, ja, in einen Streit. Und das soll es ja auch heute noch geben unter Christen, dass Christen miteinander in Konflikte kommen und in Streit kommen. Wir würden uns wohl alle wünschen, dass es nicht so wäre und dass wir so ein Thema erst gar nicht ansprechen bräuchten in einer Predigt. Leider ist es nicht so. Und wir, die wir uns selber kennen und jeder von uns, der sich selber gut genug kennt, weiß, dass es zur Wirklichkeit gehört, dass auch wir als Christen manchmal miteinander in Streit geraten. Hören wir auf das Wort, wir haben es hier, glaube ich, hier an der Wand dann, aus Apostelgeschichte Kapitel 15, also Konfliktbewältigung. Wir wollen uns Gedanken auch machen, wie kann man mit Konflikten umgehen, ohne dass sie eben zu bösen Streiten ausarten müssen. Wir lesen jetzt das Wort aus Apostelgeschichte 15 ab Vers 32 bis Vers 41. Judas aber und Silas, die selbst Propheten waren, ermahnten die Brüder, das waren Antiochien, mit vielen Reden und stärkten sie. Und als sie eine Zeit lang dort verweilt hatten, ließen die Brüder sie mit Frieden gehen zu denen, die sie gesandt hatten, also heim nach Jerusalem. Paulus und Barnabas aber blieben in Antiochia, lehrten und predigten mit vielen anderen das Wort des Herrn. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander, so dass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog fort, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er zog aber durch Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinden. Wenn wir uns jetzt Gedanken machen über dieses Bibelwort, dann, und ich möchte zuerst kurz über die Verbindung zwischen der Fabel und diesem Bibelwort hinweisen, dann finden wir, dass Aesop erinnert uns daran, dass in einem Streit oft ein lachender Dritter da ist, der von diesem Streit profitiert, den diese zwei miteinander haben. Ja, wenn das da ein Dritter ist, der sich ins Fäustchen lacht, wie wir so unter in der Umgangssprache sagen. Wenn zwei Christen streiten, dann ist da im Hintergrund auch immer einer, der darauf lauert, dass er der lachende Dritte sein kann. Kannst du die nächste Folie geben? Nämlich der Satan selber. Darüber müssen wir Christen uns immer im Klaren sein. Es gibt immer diesen Hintergrund. Satan ist da, der eine Meinungsverschiedenheit unter Christen zu einem bösen Streit ausarten lassen will, damit er dann der lachende Dritte sein kann. Denn wenn ein Streit zu einem bösen Streit wird oder eine Meinungsverschiedenheit zu einem bösen Streit wird, dann verlieren immer beide Seiten, beide Christen, die sie in einen bösen Streit geraten, da verlieren beide. Vor allem verliert das Zeugnis für Jesus Christus, unsere Glaubwürdigkeit als Christen verliert und geht verloren. Die Welt sagt dann zu Recht, schaut doch auf die Christen, die sind auch nicht besser als irgendjemand sonst. Also diese Gefahr dieses Hintergrundes, dass da der lachende Dritte sein will, wenn wir als Christen Meinungsverschiedenheiten in Streit ausarten lassen, die ist immer da und die ist müssen wir im Auge behalten. Das dürfen wir niemals vergessen. Denn es ist ja durchaus so, dass eine Meinungsverschiedenheit unter Christen durchaus auch etwas Normales ist, ja, und nichts Schlimmes ist. Natürlich passiert es und natürlich ist es auch der Fall, dass wir alle hier heute Morgen nicht in allen Punkten gleicher Meinung sind. Das ist, glaube ich, ganz klar. Das gehört zum Menschsein dazu. Das gehört zu unserer Freiheit als Menschen und auch als Christen, dass wir über verschiedene Dinge verschiedene Meinungen und Standpunkte und Ansichten haben können. Das, glaube ich, ist ganz klar. Und es ist keineswegs so, dass der eine immer Recht hat und der andere hat dann unbedingt Unrecht. Oder der eine ist richtig und der andere ist falsch. Es kann durchaus sein, dass beide Standpunkte ihre Begründung haben und durchaus vernünftig sind. Lasst uns diese Situation hier zwischen Barnabas und Paulus ein bisschen näher anschauen. Wir sehen erst einmal, Paulus und Barnabas sind sich in vielen Punkten einig. Paulus sagt, es ist Zeit, dass wir die Gemeinden, die auf unserer ersten Missionsreise entstanden sind, besuchen, dass wir schauen, wie es den Geschwistern geht. Da ist eine Sehnsucht in ihm da nach Gemeinschaft mit diesen Gläubigen. Da sind Fragen da, wie mag es denen wohl gehen, wie sind die zurechtgekommen. Da ist eine innere Verbundenheit da, die der Apostel Paulus empfindet, die ihn drängt hin zu den Geschwistern. Da sind diese Fragen, wie haben diese Geschwister als Christen überlebt in ihrer Umgebung. In manchen Städten haben sie eine Anfeindung erlebt. Einmal wurde der Apostel Paulus ja selber direkt gesteinigt auf dieser ersten Missionsreise. Wie sind die Christen da zurechtgekommen mit der Verfolgung? Wie sind sie gewachsen? Haben sich die leitenden Brüder, die sie auch eingesetzt hatten auf der Rückreise, haben die sich bewährt? Wo brauchen diese einzelnen Gemeinden Korrektur? Wo brauchen sie unbedingt weiterführende Lehre, Vertiefung? Und Ermutigung brauchen die Christen immer wieder allemal. Also da war eine ganze Liste von Dingen, wo Paulus und Barnabas gesagt haben, jawohl, das sehen wir genau gleich. Da stimmen wir überein, da haben wir genau den gleichen Blick. Und dann gab es eine Sache, eine Frage, ein Punkt, an dem waren sie nicht einig. Und das hatte mit diesem Markus oder Johannes zu tun, Johannes Markus. Beide Namen also werden für ihn verwendet. Soll der mit, darf der mit oder soll er nicht mit? Eine umstrittene Sache. Warum war das so umstritten? In Vers 38 gibt der Apostel Paulus den Grund an und sagt, auf der ersten Missionsreise, also damals in Pamphylien, da ist er von uns gewichen. Heißt, sagt die eine Übersetzung, eine andere Übersetzung, eine moderne, die es mehr ein bisschen freier sagt, die sagt, er hat uns im Stich gelassen. Auf der Insel Zypern, am Anfang war er noch dabei gewesen, das war die Heimat von Barnabas, da waren sie auch Gäste des Prokonsuls gewesen, da war es ihnen irgendwie gut gegangen. Aber dann später, in die Türkei kam, die heutige Türkei, da war das nicht mehr so zu erwarten, dass es ihnen so gut gehen würde, dass sie so aufgenommen werden würden und so weiter. Und da hatte sich Markus von ihnen getrennt, war einfach heimgegangen. Paulus ist jetzt der Meinung, als Mitarbeiter in einer harten Missionsarbeit ist der Markus unbrauchbar. Das hat er ja auf der ersten Missionsreise gezeigt. Das haben wir ja gesehen. Er mag vielleicht durchaus brauchbar sein in geordneten Verhältnissen zu Hause, wenn er sein bequemes Bett hat. Dort ist er vielleicht ein guter Mitarbeiter. Aber hier in der Missionsarbeit, da muss man immer auf Unvorhergesehenes und mit Schwierigkeiten rechnen. Da muss man Unbequemlichkeit in Kauf nehmen. Da muss man mit Ablehnung rechnen, mit Anfeindung, ja sogar mit Verfolgung. Und da muss man bereit sein zu dienen. Das heißt nämlich ausdrücklich dort, sie hatten Johannes als Gehilfen, als Diener mit. Er war auch jünger als sie, und dieser Markus, der kam, das wissen wir auch aus Apostelgeschichte Kapitel 12, aus einem reichen Haus. Seine Mutter hatte nämlich in Jerusalem ein großes Haus, in dem sich die Gemeinde versammelte, dort in der Situation. Also der war diese Unbequemlichkeit und diese, der war das nicht unbedingt gewohnt. Das hatte er als Kind, wo er aufwuchs, wohl nicht so erfahren. Und wir lesen auch nichts davon, und das ist vielleicht, was der Paulus erwartet hat, sich gewünscht hat, dass der Markus irgendwann mal gekommen wäre und hätte gesagt, es tut mir leid. Damals bin ich abgehauen, bitte vergebt mir und gebt mir eine zweite Chance oder so. Wir lesen nicht, dass er so mit solchen Worten zu den Aposteln gekommen wäre. Also wir können Paulus schon durchaus verstehen, dass er sagt, na, den brauchen wir nicht, das haben wir erlebt, das hat nicht so gepasst, der soll sich lieber woanders einbringen, hier zu Hause in der Gemeinde. Und der Barnabas, was hat sich der denn gedacht, wenn er sagt, ich möchte den Markus mitnehmen? Wir lesen es nicht in der Bibel im Einzelnen, aber wenn wir die Geschichte des Barnabas kurz anschauen, dann wird uns deutlich, worum es ihm ging. Barnabas, lesen wir Apostelgeschichte 4, hieß eigentlich Josef. Barnabas, diesen Namen bekam er von den Aposteln. Und der bedeutet, und weil dieser Name seine besondere Bedeutung hat, und die Apostel gemeint haben, dieser Name drückt aus, was dieser Mann ist, was der für ein Wesen hat. Barnabas bedeutet Sohn des Trostes oder Sohn der Ermutigung. Der hatte nämlich einen Acker verkauft und das Geld der Gemeinde zur Verfügung gestellt, um Not zu lindern, um Armen zu helfen. Und das hatten die Apostel so als eine tröstende, als eine ermutigende Sache so erlebt, dass sie uns ihn überhaupt so als so einen Menschen, der so ermutigend, so tröstend und sich um Einzelne gekümmert hat, das sehen wir nämlich über den Apostel Paulus, wie er, als der zum Glauben gekommen war, wie er ihn hereinnimmt und einführt in die Gemeinde in Jerusalem. Weil die hatten ja erstmal Angst vor ihm, er war schließlich der Verfolger gewesen. Und später geht der Barnabas hin nach Tarsus, wo der Apostel Paulus ja zu Hause war, da hat er sich irgendwo wieder zurückgezogen und er holt ihn und sagt, dich brauchen wir in Antiochien, bitte, komm. Er wusste, er sah, da war Potenzial in diesem Paulus. Der kann ein brauchbarer Mitarbeiter für Jesus werden, der muss nur an den richtigen Ort kommen. Also dieser Barnabas, der hatte den Blick für den Einzelnen, um den Einzelnen zu helfen, um ihn zu fördern. Das hat er mit Paulus gemacht. Und genau das wollte er offensichtlich mit Markus machen. Also wir sehen auch da, das können wir ein Stück weit nachvollziehen. Dieser Barnabas, der wollte den Markus nicht abschreiben, der wollte nicht sagen, na ja gut, du hast einmal bewiesen, du warst feige oder was weiß ich, wolltest die Unbequemlichkeit nicht auf dich nehmen, wir sind fertig mit dir. Nein, er wollte ihm eine zweite Chance geben, er wollte ihm helfen, zurückzukommen als Mitarbeiter für Jesus brauchbar zu werden. Indem das er empfunden hat, dieser Markus, der ist noch ein junger Mann, der kann noch wachsen, aus dem kann noch mal etwas werden. Ich habe Wilhelm Busch zu dieser Frage gelesen und er sagt, ich habe das Zitat hier irgendwo da, mit dieser Haltung hatte Barnabas durchaus recht. Oh, dass wir von ihm Geduld und Barmherzigkeit lernen wollten, von Barnabas. Ich glaube, Wilhelm Busch hat recht, jawohl, da können wir etwas lernen von diesem Barnabas, der sich um den Einzelnen kümmert, der nicht aufgibt, der ihn nicht abschreibt und ihn beiseite schiebt, wenn man einmal einen Fehler gemacht hat. Aber Wilhelm Busch sagt, auch der Paulus hatte wohl auch recht. Ich glaube, Barnabas und Paulus beide hatten ein Stück weit recht. Es gibt nämlich immer nicht nur eine Meinung, die richtig ist und die andere ist falsch. Ich glaube, beide Standpunkte hatten gute Gründe für sich. Wie bei der Fabel von Aesop ist die Gefahr nicht die Meinung des anderen, der Standpunkt des anderen. Barnabas, du bist das Problem mit deiner Meinung, du hast eine andere Meinung als ich, also das ist verkehrt. Oder Paulus, du hast eine andere Meinung als ich, da ist das Problem. Nein, die Gefahr ist die dritte Partei, die sich ins Fäustchen lacht, wenn diese zwei sich streiten. Satan, der sich freut, wenn Christen in einen Streit miteinander geraten. Und von den Aussagen her, wie die Bibel diese Situation berichtet, sind offensichtlich Paulus und Barnabas in ihrem Streit miteinander zu weit gegangen. Es war nicht nur eine Meinungsverschiedenheit, sondern es gab einen richtigen Streit. Nach der Lutherübersetzung heißt es, sie kamen scharf aneinander. Nach der Elberfelder Übersetzung heißt es, es entstand eine Erbitterung. Sie sind zu weit gegangen. Und die Bibel ist ja schonungslos mit den Männern und Frauen Gottes. Sie werden eben nicht als Superhelden geschildert ohne Fehler, sondern wenn sie Fehler machen, wird offen und klar über die Fehler gesprochen. Denn es sollen ja auch nicht Menschen verherrlicht werden. Letztlich ist es Gott, der verherrlicht werden soll, der alle seine Kinder ja erlöst hat. Und diese großen Männer Gottes haben ja genauso Erlösung gebraucht wie du und ich. Und der mit allen seinen Kindern in großer Geduld und Liebe umgeht und jeden Einzelnen trägt und jeden Einzelnen auch ja verändert und abschleift und umgestaltet in das Bild Jesu hinein. Und auch diese großen Männer Gottes haben auf ihrem Weg noch Veränderung gebraucht. Gefahren, wenn man in so eine Auseinandersetzung kommt, die dann noch vielleicht sogar zu einem Streit wird. Ich möchte einige nennen. Zuerst einmal, es hätte hier so eine Art Wettrennen geben können zwischen Paulus und Barnabas. Ich zeig's dir, ich bin als Erster dort in den Gemeinden und ich werde mich drum kümmern. Wenn du es anders machen willst, dann geh. Dann geht es gar nicht mehr so sehr darum, dem Herrn zu dienen, Menschen auf ihrem Weg im Glauben eine Hilfe zu sein. Dann geht es darum, den Konkurrenten auszustechen, besser, schneller zu sein als der Konkurrent. Der Mitarbeiter Jesu, der andere Mitarbeiter Jesu wird als Konkurrent gesehen. Da liegt ein grundlegendes Problem. Und wie oft finden wir diese Einstellung unter Christen, wenn da Streit irgendwo hineinkommt? Prüf dich heute Morgen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand, und das ist gut, wenn ich hier in Tronreuth heute predige, ich weiß nicht, wie es bei euch zugeht und wie es bei euch im privaten Leben ausschaut. Es kann aber durchaus sein, dass irgendjemand in Streit gewesen ist diese Woche. Vielleicht in der Familie, vielleicht mit den Nachbarn, vielleicht auch irgendwo zwischen zwei Leuten in der Gemeinde. Prüf dich heute Morgen, wie siehst du das Gegenüber, den oder die Frau, mit der du irgendwo einen Streit gehabt hast. Siehst du sie als Konkurrenten, die du ausstechen willst? Ich werde es zeigen, ich bin schneller, ich bin besser, ich kann das besser. Prüf dich heute Morgen. Die zweite Gefahr, eben die Einstellung, dem anderen etwas beweisen zu wollen. Herr Barnabas hätte sich sagen können, ich werde es dir, Paulus, beweisen. Ich sorge dafür, dass aus diesem Markus noch ein brauchbarer Mitarbeiter wird. Ich werde es dir beweisen. Worum geht es dann eigentlich noch? Geht es noch um Markus? Würde es noch um die Gemeinden gehen, die ermutigt werden sollen? Oder geht es nur noch darum, Recht zu behalten? Hauptsache, ich habe Recht. Kennst du das in deinem Herzen, diesen Wunsch, dieses brennende Verlangen, ich möchte aber, dass es deutlich wird, ich war im Recht. Und wer immer die andere Person war letztlich im Unrecht. Das sollen alle sehen. Darauf kommt es an. Wie menschlich ist genau diese Haltung und wie leicht will sie da in unserem Herzen wachsen und uns bestimmen. Ein großes Übel. Ist so eine Einstellung, wenn wir der Raum geben, wenn wir in Meinungsverschiedenheiten, ja in Streit hinein geraten. Eine dritte Gefahr für Paulus, er hätte leicht ein Einzelgänger werden können. Wenn du nicht willst, so wie ich will, und dann geh du halt mit dem Markus, ich gehe alleine, ich mach's alleine. Wie oft haben Christen diesen Weg eingeschlagen, sich zu isolieren und als Einzelgänger weiterzumachen. Ich muss sagen, ich habe solche in Österreich, wir waren ja 10 Jahre in Österreich, in Steyr in einer Gemeinde, kennengelernt. Aber es gibt sie auch hier in Bayern, solche, die sich dann isolieren und die sagen, ich mach's alleine. Ich muss euch sagen, ich habe eben in Steyr jemanden über diese längere Zeitraum dann so gesehen, der hatte sich isoliert, hat seine Kassetten gehört von was weiß ich, wo aber mit den Christen und Gläubigen am Ort hat er nichts zu tun. Sein Weg ging abwärts. Das war ganz klar so. Ich glaube, es ist immer so, dass da, wo sich ein Mensch isoliert und sagt, mit den anderen Gläubigen, da will ich nichts zu tun haben, die, was weiß ich, die sind hier verkehrt oder dort, die haben solche Ansichten, diese ich bin alleine richtig. So ein Weg von so jemand geht immer abwärts. Paulus erliegt dieser Gefahr nicht. Er geht zusammen mit Silas, also wieder in Gemeinschaft. Sie zusammen lassen sich von der Gemeinde senden. Also sie haben auch hier diese Gemeinschaft gesucht. Es geht nicht darum, dass wir jetzt Missionsarbeit tun, wir als die großen Missionare, sondern die Gemeinde ist wichtig. Die Gemeinde muss dahinter stehen. Die Gemeinde muss im Gebet uns mittragen, wenn daraus bleibende Frucht entstehen soll. Also diese Gefahr ist auch immer irgendwo da, sich zu isolieren, sich zurückzuziehen und zu sagen, ja, mit dem will ich nichts zu tun haben. Auch da gilt heute Morgen, prüf dich, prüf dein Herz. Hast du dieses Verlangen auch, dich von der Person zumindest zu isolieren und zurückzuziehen? Der Herr stellt uns zusammen als Geschwister in einer Gemeinde. Wir haben uns ja einander nicht ausgesucht, aber Gott hat uns ausgesucht und stellt uns zusammen und er will, dass wir auch miteinander den Weg gehen. Es ist wunderbar, dass wir hier im Wort Gottes aber auch letztlich von Sieg lesen. Wir müssen die Geschichte dann ein bisschen weiter verfolgen. Satan hat sich nicht lange freuen können über diesen Streit zwischen diesen zwei Gottesmännern, Barnabas und Paulus. Zuerst natürlich muss Sieg im Leben oder im Herzen geschehen gegen diese Erbitterung. Und es ist schon interessant, dass das Wort Erbitterung gebraucht wird in der Elberfeld-Übersetzung, weil aus einer Erbitterung, ist natürlich Gefahr, kann eine Verbitterung werden. Das ist aber nicht geschehen, sondern im Gegenteil, der Apostel Paulus hat sein Herz ja rein gehalten oder gereinigt sehr bald, wenn wir die Geschichte weiterlesen. Vielleicht sogar gleich, bevor sie ausgesandt wurden aus der Gemeinde, ist vielleicht nicht ganz klar, denn auf dem weiteren Weg, ihr werdet es ja, glaube ich, als Traunreuther Gemeinde weiterverfolgen, Kapitel 16, da haben sie dann, der Apostel Paulus, doch einige Schwierigkeiten gehabt auf dem weiteren Weg. Und dann landen sie in Troas, wo sie nicht wissen, wohin, weil der Heilige Geist hat ihnen verwehrt, nach Norden zu gehen, er hat ihnen verwehrt, nach Osten zu gehen. Jetzt sitzen sie da am Meer. Wohin? Sie wissen nicht, keine Ahnung. Dann schließlich kommt ein Ruf, der neue Ruf, rüber nach Europa. Spätestens vor diesem neuen Ruf hat der Apostel Paulus sicherlich sein Herz ganz und gar gereinigt von aller Erbitterung. Und aus dieser Erbitterung ist nie eine Verbitterung bei ihm geworden. Das ist ganz klar. Und wenn wir das Wort Gottes weiterlesen, dann sehen wir, dass B, auch in Markus der Herr zu einem Sieg kommt. Denn aus diesem Markus wird tatsächlich ein brauchbarer Mitarbeiter. Der Apostel Petrus. Der Apostel Petrus schreibt in seinem ersten Brief, es grüßt euch, und dann zählt er einige auf, und Markus, mein Sohn. Das ist einige Jahre später, sicherlich, aber aus diesem Markus ist jemand geworden, der vom Petrus als sein Sohn bezeichnet wird. Natürlich war er nicht sein leiblicher Sohn, aber geistlich offensichtlich, und wir wissen es auch aus der Kirchengeschichte, Markus war später Mitarbeiter vom Apostel Petrus, und das Markus-Evangelium, das er ja geschrieben hat, eine wichtige Sache, die wir von ihm haben, zeigt uns besonders das Leben Jesu aus diesem Blick von Petrus. Das merken wir manchmal, wenn wir das Markus-Evangelium aufmerksam lesen. Er hat von Petrus all die Geschichten gehört und von Petrus gelernt. Und es scheint so, als dass Petrus Werkzeug gewesen ist, um diesen Markus zuzurüsten zu einem brauchbaren Mitarbeiter. Und wenn wir die Geschichte des Petrus uns in Erinnerung rufen, wie war es bei ihm gewesen? Wie jämmerlich hatte er versagt? Er hatte noch zu Jesus gesagt, ich werde dich nie verraten und wenn es mir das Leben kostet, und dann ein paar Stunden später verleugnet er Jesus und er weint bitterlich. Aber Jesus selber kümmert sich um ihn. Jesus selber geht ihm nach und bringt ihn zurecht, dass er zu einem brauchbaren Mitarbeiter wird. Und offensichtlich hat dieser Petrus später im Leben von Markus etwas Ähnliches getan, ihm geholfen, aus diesem Versagen jetzt nicht aufzugeben und zu entmutigt, es niederzuwerfen, sondern ja, auf die Vergebung zu bauen und weiter zu machen. Und das Dritte passiert eben auch. Auch Paulus hat Markus noch als brauchbaren Mitarbeiter anerkannt. Und das, glaube ich, zeigt dann den vollständigen Sieg tatsächlich in dieser Situation. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, lesen wir nämlich vom Apostel Paulus, das hat er ja kurz vor seinem Lebensende geschrieben, nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst, so schreibt der Apostel Paulus dort. Der Sieg ist also vollständig. Barnabas hat Markus nicht fallen gelassen. Petrus spielt dann eine Rolle offensichtlich im Leben dieses Markus. Und Paulus, der sein Herz reingehalten hat und nicht zu einer Ablehnung, nicht zu einer Verbitterung hat es kommen lassen in seinem Herzen, ist jetzt ganz offen dafür, diesen Markus zu empfehlen, ja, ihm dieses Zeugnis auszustellen, er ist mir nützlich zum Dienst. Damals hat er gemeint, ja, den können wir nicht brauchen. Hier sehen wir, jawohl, er ist demütig genug, um das klar und voll und ganz anerkennen zu können, dieser Markus ist nützlich zum Dienst. Also wollen wir kurz uns fragen, was wollen wir mitnehmen? Was können wir lernen? Worum geht es? Worum also muss unser Ringen sein? Und ich glaube, dass solche Meinungsverschiedenheiten, die in Streit irgendwo hineinmünden, ein Ringen in unserem Herzen notwendig machen, wenn es um Meinungsverschiedenheiten eben und die zu Streit werden geht. Erstens mal eben, es geht darum, unser Herz reinzuhalten, rein von Stolz, von Verbitterung, von Ablehnung von Brüdern und Schwestern. Das dürfen wir nicht zulassen, dass wir in unserem Herzen eben jemanden ablehnen, verbittert sind gegen jemanden, im Stolzen über jemanden erheben. Psalm 139, diese wunderbaren Verse müssen unser Gebet sein. Erforsche mich, Gott, mich. Den anderen, dafür ist er verantwortlich, aber erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Genau, es geht um mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Das muss unser Gebet sein, wenn wir mit jemand anderes in Streit hineinkommen. Zweitens, wir müssen uns davor hüten, den anderen als Konkurrenten zu sehen. Wie wichtig ist es, dass wir sagen, nein, der Bruder, die Schwester ist genauso mit Jesus unterwegs. Der gleiche Herr wie ich, sie oder er, will Jesus genauso verherrlichen wie ich. Nur er sieht es einfach anders, aber er hat die gleichen Ziele, den gleichen Wunsch, wie ich es habe. Wie wichtig ist das, festzuhalten und sich nicht in dieses Konkurrenzdenken hineinzusteigern und das nicht zuzulassen. Drittens eben der Stolz, den hatte ich schon mal angesprochen, aber eben wenn es darum geht, ich will Recht haben. Diese Haltung in uns dürfen wir nicht zulassen. Das darf nicht das sein, was uns bestimmt, Recht haben zu wollen, sondern bereit, immer den anderen als Bruder und Schwester anzunehmen und demütig bleiben. So wie es der Apostel Paulus gezeigt hat, demütig genug anzuerkennen, jawohl, der Herr hat etwas Neues in diesem Markus getan. Er ist verändert worden. Ich sehe es und ich erkenne es an. Wie wichtig ist das, wie herrlich und wie wunderbar, immer wieder zu sagen und zu sehen, der Herr ist noch nicht fertig. Der Herr ist noch nicht fertig mit mir. Das ist so. Und das ist eine Gnade. Aber der Herr ist auch nicht fertig mit dir, mit jedem Einzelnen von uns. Er macht weiter. Deshalb ist auch immer Hoffnung da. Deshalb müssen wir nicht jemanden total abschreiben und sagen, ja, mit dem können wir nichts anfangen, mit dem sind wir fertig. Nein, wenn der Herr nicht fertig ist mit mir, wenn der Herr nicht fertig ist mit dir, dann dürfen wir nicht sagen, ja, ich bin fertig. Nein, dann muss immer wieder die Bereitschaft sein zu sagen, Gott tut etwas Neues. Und wenn der Herr etwas Neues tut, dann dürfen wir auch mit neuer Freude, mit neuem Miteinander, mit neuer Gemeinschaft dem Herrn zur Ehre dienen und dem Herrn miteinander folgen und das Miteinander suchen, bestätigen und anerkennen. Der Herr braucht dich, der Herr will mich gebrauchen, der Herr ist am Werk an uns beiden. Zu seiner Ehre, nicht zu unserer. Amen.